Herzlich willkommen zu diesem Interview mit Tilman Wagner, dem Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin. Ich bin Norbert Lang, hallo. Wer einen Todesfall in der Familie zu beklagen hat, der steht ja oft zum ersten Mal im Leben vor vielen neuen Fragen und Entscheidungen. Was muss ich bei der Planung der Beerdigung berücksichtigen? Wie suche ich eine Grabstätte aus? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Und bei diesen Fragen eine Hilfestellung zu bieten, das ist so die Idee dieses Interviews, dieses Gesprächs. Und vielleicht fangen wir da einfach ganz zu Beginn an. Eine geliebte Person verstirbt. Was ist dann eigentlich als erstes zu tun? Worum muss ich mich denn eigentlich dann kümmern?
Also in der Regel gibt es ja innerhalb einer Familie schon einen, ich sag jetzt mal, Haus- und Hofbestatter. Dass ich also auf jeden Fall diesen Bestatter zeitnah informiere über das Ableben des Angehörigen, der Angehörigen. Die sind normalerweise auch alle rund um die Uhr erreichbar. Das ist der erste Schritt. Und dann stellt sich immer noch mal die Frage, oder der Unterschied ist, wo ist denn die Person verstorben? Im Krankenhaus, im Pflegeheim, zu Hause? Das macht dann immer noch mal so den kleinen und feinen Unterschied, weil das Wichtigste ist eigentlich der Totenschein für den weiteren Werdegang bei den Ämtern oder bei den Bestattern. Also sie brauchen einen Totenschein oder am Ende eben auch eine Sterbeurkunde, und die kriegen sie in der Regel nur mit dem Totenschein. Und der darf nur von einem Arzt ausgestellt werden. Das heißt also, wenn zu Hause jemand verstirbt, dann müssen sie auf jeden Fall erstmal einen Arzt anrufen, damit der Tod offiziell durch einen Mediziner festgestellt wird.
Worum muss ich mich sonst kümmern, wenn ich diesen Totenschein habe? Oder was passiert dann?
Also wichtig ist, dass Sie, glaube ich, in der Regel bis zu 3 Tage Zeit haben, um beim Standesamt den Todesfall mitzuteilen. Und dazu brauchen Sie eben die Unterlagen, also sei es ein Personalausweis oder ein Stammbuch oder eine Heiratsurkunde, damit Sie nachweisen können, dass Sie also der nächste Angehörige sind. Das ist besonders wichtig. Und gleichzeitig, aber das sind dann eher die privaten Angelegenheiten, gibt es vielleicht eine Vorsorge, wo bestimmte Sachen festgelegt wurden von der verstorbenen Person. Was soll mit meinem Körper passieren? Was habe ich mir gewünscht? Wenn man sowas hat, ist es vielleicht auch immer noch ein bisschen einfacher. Also gerade in der heutigen Zeit, wo viele durch Krankheiten versterben und das sogar noch in einem relativ jungen Alter, ist mir zumindest bekannt, dass ich diese Personen häufig im Vorfeld schon mit ihrer eigenen Beerdigung auseinandersetzen und bestimmte Wünsche niedergeschrieben haben oder Ideen, wie sie sich das also vorstellen. Das hilft dann, wenn man das eben nicht hat, dann muss man eben den Bestatter zu Rate ziehen.
Kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu zum Bestatter, aber vielleicht erst nochmal die Frage, was hat man denn dann eigentlich, nachdem man eben die Totenurkunde hat, zum Standesamt gegangen ist, was hat man denn dann noch für einen Zeitrahmen, also bis dann letztendlich dann die Beerdigung kommt? Also wie schnell muss das auch alles vonstatten gehen? Wie viel Zeit habe ich überhaupt, bis derjenige beerdigt werden muss?
Also Sie können heute auch den Leichnam bis zu 3 Tage zu Hause behalten. Und erst dann muss er tatsächlich vom Bestatter abgeholt werden. Und dann geht es erst in die Totenfürsorge. Also Sie haben erstmal diese 3 Tage, was eben früher auch gang und gäbe war, dass zu Hause aufgebahrt wurde oder die Leiche erstmal noch dort, wo sie verstorben ist, geblieben ist, damit sich Familienangehörige, Kinder, Freunde, Bekannte, also da vor Ort in so einem heimlichen Umfeld auch verabschieden konnten.
Kommen wir mal zur Auswahl des Bestatters, der Bestatterin. Was würden Sie da für Tipps an die Hand geben? Also wie macht man das? Ja, ist sicher nicht einfach.
Es ist nicht einfach, aber ich denke, in jeder Familie oder in jedem Freundeskreis ist man schon mal mit dem Thema Tod und auch dem Thema Beerdigung konfrontiert gewesen, so dass das häufig Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Oder aber es ist der Bestatter, der ist bei mir um die Ecke. Da bin ich schon ein paar Mal vorbeigelaufen. Das ist also meine erste Anlaufstelle. Häufig ist es auch so, dass man einfach in der Not anfängt zu googeln und sagt, ach, der ist hier um die Ecke, oder das ist ein alteingesessenes Unternehmen, da gehe ich hin.
was gibt's denn dafür? Vielleicht kann man das irgendwie, ich versuche das jetzt trotzdem, auch wenn es vielleicht platt ist, aber so eine Art von Klassifizierung vornehmen. Ne? Also es gibt sicher Bestatter, die legen auf das niedrige Budget Wert. Dann gibt es vielleicht klassischere und dann gibt es ja so die neueren Bestatter. Kann man das so einteilen oder wie würden Sie da so das Spektrum sehen?
Man kann es so einteilen. Es gibt auch für die Bestatter, also es gibt die Bestatterinnung. Also da kann man sehen, ist es ein Innungsbetrieb, ja, nein. Dann kann man schon mal sicher sein, dass es da also sehr seriös abläuft. Es gibt aber auch eben, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, so die jungen Bestatter. Das sind dann in der Regel, oder die sind nicht immer Mitglied der Innung. Was aber jetzt nicht heißt, dass sie deswegen qualitativ einen schlechteren Job machen. Das ist einfach, das eine ist sehr konservativ und das andere ist seriös, aber etwas innovativer, persönlicher vielleicht gehalten. Das ändert sich gerade so ein bisschen, diese Bestatterszene. Deswegen ist das für die Auswahl des Bestattungsunternehmens wichtig zu wissen, was will ich denn? Also möchte ich die althergebrachte klassische Bestattung haben oder möchte ich lieber eine etwas individuellere Trauerfeier haben? Was war der Wunsch von dem Toten oder Verstorbenen? Und danach kann man so ein bisschen auswählen. Man sieht das auch an der Präsentation des Unternehmens. Ist das wirklich was Alteingesessenes, Klassisches oder ist das etwas für Berlin, wenn ich jetzt dafür sprechen kann, die schon mal so ein bisschen eine hippere Homepage haben? Und sich auch dementsprechend vielleicht auch schon bei der Namensgebung sich das so ein bisschen ergibt.
Kommen wir mal zu den unterschiedlichen Beerdigungsformen. Was gibt es denn da überhaupt? Urnenbestattung, normale Särge? Und wie würden Sie das so einteilen? Und wie muss ich mich da, wie kann ich mich da entscheiden? Oder wie würden Sie da Entscheidungshilfen auch geben?
Also das eine ist wirklich die Bestattungsform, für die man sich entscheiden muss. Also, und da ist es im Moment so, dass wir tatsächlich nur Urne oder Erde haben. Heißt also, will ich mich verbrennen lassen oder lasse ich den Leichnam an sich dann eben klassisch beisetzen? Und dann unterscheiden wir nochmal zwischen den unterschiedlichen Grabarten. Also das ist immer geknüpft an die Laufzeit. Also es gibt Wahl- und Reihengräber. Das gibt es auch bei Sarg- oder Urnenbestattungen. Und das bezieht sich immer nur auf die Laufzeit. Also die Wahlstelle, da kann auch nachbesetzt werden. Ich kann die nach 20 Jahren nochmal verlängern, für weitere 20 Jahre beispielsweise, wenn nochmal auf der Stelle bestattet werden soll. Eine Reihengrabstätte ist also die günstigere Variante. Die hat aber tatsächlich nur eine Laufzeit von 20 Jahren und kann danach auch nicht mehr verlängert werden.
Vielleicht nochmal zu dem Vorgang jeweils. Also gehen wir nochmal kurz zur Urnenbestattung. Wie funktioniert es denn dann? Woran muss ich da denken? Was kommt nacheinander? Was muss ich organisieren? Erledigt das alles der Bestatter, die Bestatterin? Wie läuft es ab?
Also bei der Urnenbestattung, wenn wir also jetzt davon ausgehen, es gibt eine verstorbene Person und die möchte sich gerne wollte sich gerne verbrennen lassen, dann organisiert das in der Regel der Bestatter. Es muss dann eben ja auch ein einfacher, ja, Verbrennersarg angeschafft werden. Damit kommt dann ja der Leichnam auch in den Ofen. Ins Krematorium wird dort eher so verbrannt. Und dann wird die Asche im Endeffekt von dem Krematorium, entweder geht sie zurück zum Bestatter oder zum Friedhof direkt. Das ist dann erstmal nur diese Aschekapsel. Wie lange das dauert, ist abhängig von der Kapazität des Krematoriums.
Ganz kurz, die Frage können Sie wahrscheinlich auch schnell beantworten. Die Urne nach Hause nehmen ist in Berlin nicht erlaubt, oder?
In Deutschland nicht.
In Deutschland generell nicht.
Also nicht generell.
Falsche Informationen, dass es in Bremen auch eine Möglichkeit gab, glaube ich.
Die gibt es, das ist richtig. Also es gibt Ausnahmen, aber für diese Ausnahmen muss man als Verstorbener auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also man muss dort geboren sein, man muss da gelebt haben und. Also man muss ein paar Nachweise haben. Dann kann ich mich auch in Bremen irgendwo verstreuen lassen im Stadtgebiet und muss nicht zwingend auf den Friedhof, aber da muss man eben gewisse Voraussetzungen erfüllen.
Okay, also es ist einfach nicht der normale Weg und da gibt es Hürden, wenn man das wollen.
Würde. Genau, ja.
Okay. Gibt es noch was zur Urnenbestattung? Ne? Weil wir waren da ja gerade noch, wir hatten diese Zeitspanne, die man auch noch hat dann am Schluss. Dann gibt es ja noch die Verbrennung selbst. Das kann ja eigentlich auch eine Art von, naja, ein Zusammenkommen sein von Menschen, um sich nochmal zu verabschieden, oder? Also dass die Familie im engeren Kreis beispielsweise dann zur Verbrennung kommt, oder wie läuft das dann ab?
Also man kann im Krematorium selber eine Trauerfeier abhalten. Und dann kennen viele vielleicht oder haben es schon mal gesehen, dass also eine Sargfeier gemacht wird und dann fährt der Sarg nach unten und
wird verbrannt.
Wird verbrannt. Ja. So. Mhm. Wir haben das häufiger, dass also auch eine große Trauerfeier bei uns in den Kapellen stattfindet. Also die Abschiednahme am Sarg, da gibt es eine Feier und dann nimmt der Bestatter den Sarg wieder mit und fährt den Sarg mit dem Leichnam ins Krematorium, dann ist die Verbrennung und dann gibt es praktisch nur noch eine ganz kleine Feier wieder bei uns auf dem Friedhof und die Beisetzung in einem aber völlig anderen Rahmen.
Aha, also das heißt, ne, ich kann sozusagen die Hauptfeier, wenn ich das mal so nennen kann, kann ich sozusagen auch auf das legen, auf dieses Ereignis und es muss nicht die Beerdigung später sein.
Genau.
Das ist, glaube ich, vielen gar nicht
klar.
Ja, okay.
Also das ist gerade bei anonymen Beisetzungen, also wenn man, oder halb anonym, wenn man sagt, ich möchte, dass die Urne in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt wird, damit man sich nicht zwingend um die Pflege kümmern muss und nicht diese eigene Grabstätte hat, dann wird das häufig gemacht.
Gut, dann kommen wir vielleicht mal zur Erdbestattung. Was muss ich da beachten? Dann hat man im Grunde vor allem die Feier, die Beerdigung selbst, die man zu organisieren hat. Oder kommt da noch was anderes dazu?
Na, im Vorfeld, also die ganzen Fragen, Ausstattung, was soll es für ein Sarg sein, welche Anziehsachen, das ist dann immer so die Frage, die dann aber tatsächlich im Vorfeld bei den Angehörigen liegt. Und diese Fragen werden eigentlich professionell von den Bestattern dann eben abgearbeitet.
Und die Gestaltung der Feier ansonsten, es gibt eine Rede, es gibt Musik, es gibt natürlich die Frage, wie viele Leute kommen, wo genau soll es stattfinden? All diese Fragen, da haben Sie bestimmt auch einige Hilfen dazu.
Also ich kann jetzt für unsere Friedhöfe sprechen, ja, aber wir sind eben auch kein bezirklicher Friedhof oder ein städtischer. Wir sind ein kirchlicher, nämlich ein evangelischer Friedhofsverband. Das heißt, unsere Kapellen sind grundsätzlich ausgestattet mit einer Orgel oder einem Harmonium. Es steht auch immer ein Kreuz vorne am Altar. Und egal, ob jemand jetzt christlich war oder nicht, wir setzen immer nur nach einer, und das wäre jetzt die kleinste Möglichkeit, die wir anbieten, nach einer stillen Abschiednahme in der Kapelle bei. Also egal, ob es jetzt eine Urnen- oder eine Sargbeisetzung ist, es beginnt immer in der Kapelle bei uns. Und die stille Abschiednahme, entweder dauert die eine Viertelstunde oder, ne, wenn es dann wirklich eine Feier ist, dann unter einer halben Stunde geht es dann also nicht. Aber wie die Feier gestaltet wird, das ist in der Regel wieder dann der Job des Bestatters, weil er sich im Vorfeld mit den Hinterbliebenen dazu ausgetauscht hat. Und dann ist die Frage, soll ein Pfarrer reden, soll es einen freien Trauerredner oder Trauerrednerin geben, welche Musik soll gespielt werden. Es kann also auch vom Tonband oder vom CD Musik abgespielt werden. Und da sind eigentlich den Wünschen auch keine Grenzen gesetzt. Also wir hatten hier schon Rockerbeisetzungen. Da lief eine ganz andere Musikrichtung als das, was wir also als normal empfinden. Aber das war gewünscht und das war, glaube ich, auch gut im Sinne des Verstorbenen.
Und das ist dann hier auch möglich bei Ihnen?
Sicherlich,
beispielsweise.
Ja.
Okay. Jetzt gehen wir mal gedanklich von dieser Feier hoch zu den Gräbern oder runter, je nachdem, nämlich also dann auch gleichzeitig wieder zurück zur Auswahl dieser Grabstätte. Das ist ja keine leichte Frage, weil die Auswahl wahrscheinlich recht groß ist auf vielen Friedhöfen. Sie verantworten ja, glaube ich, über 40, 50, ja,
46.
46 Friedhöfe, ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Wie funktioniert das? Da kommt man einfach zu einem Termin und sucht sich dann gemeinsam mit jemandem von der Verwaltung die Grabstätte dann aus?
Also im Endeffekt wird erstmal die Bestattung bei uns angemeldet. Und dann sagt der Bestatter, ja, die Angehörigen wissen aber noch nicht so genau, auf welchem Friedhof wollen die. Und die haben noch keine Grabstätte. Das ganze Problem haben sie ja nicht, wenn sie eine Familiengrabstätte zum Beispiel haben. Wenn also schon eine Stätte vor Ort ist, dann ist klar, man guckt, dass man entweder daneben oder nochmal da drauf kann. Aber wenn eben noch keine Grabstätte vorhanden ist, dann kriegen wir erstmal die Info im Büro in der Bestattungsannahme und dann wird ein Termin vereinbart mit den Angehörigen auf dem Friedhof und da, also manchmal mache ich es sogar selber oder die Verwaltung, mittlerweile aber eben auch die Friedhofsgärtner. Die wissen wo, welche Stellen und dann geht man erstmal los und unterhält sich. Meistens erzählen die Angehörigen auch, wir waren schon mal hier oder wir kennen den Friedhof. Die verstorbene Person, die hatte schon so eine Vorstellung irgendwo in der Nähe von. Also man kitzelt das so ein bisschen raus. Und in der Regel ist es häufig so, dass es ein Spaziergang wird über den Friedhof. Oder hier auf der Fläche haben wir jetzt dieses Golfcar, um einfach zu sagen, die wissen wirklich noch gar nicht, wohin. Und bei 20 Hektar, wie lange soll ich da laufen? Also dann fahren wir schon mal rum und zeigen dann so Ecken, die wir uns erstmal vorstellen können, die es eventuell sein können und passen können. Und dann kommt irgendwann der Moment, das merkt man. Also dass die Angehörigen stehen bleiben oder stutzen oder durchatmen oder anfangen zu weinen und sagen, ich glaube, hier ist es richtig.
Das ist schön, ja. Und aber genau, also was sind es für unterschiedliche Bereiche, beispielsweise hier auf dem Friedhof?
Naja, also das hängt dann eben wieder von der Art der Bestattung ab. Suchen wir also ein Urnengrab oder suchen wir eine Gemeinschaftsstelle oder soll es eben eine Erdbestattung und ein Wahlgrab sein? Wir sind jetzt hier speziell ja auch auf einem denkmalgeschützten Friedhof. Das heißt, hier gibt es auch denkmalgeschützte Grabanlagen, die erhalten werden müssen. Und da kann man auch so eine Art Patenschaft übernehmen, dass man also eine alte Grabstätte einfach übernimmt und dort wieder beisetzt und sich eben um den Erhalt dann des alten Steines oder der Gittereinfassung also auch kümmern muss. Aber es ist eben immer diese individuelle Entscheidung und der Wunsch, was gewollt wird. Wir haben naturnahe Beisetzungen, das heißt, das ist eine Abteilung, die wir nicht intensiv pflegen, sondern da wird nur zweimal im Jahr gemäht und das Mahdgut bleibt auch liegen auf der Fläche. Da muss man sich dann aber eben bewusst für entscheiden. Und um diesen Entscheidungsprozess abzukürzen, hilft also immer dieser gute Austausch während des oder zu Beginn des Spaziergangs, so ein bisschen mit gezielten Fragen rauszufinden, wo soll denn die Richtung hingehen? Ist das eine Familie, die tatsächlich so ein klassisches Wahlgrab haben möchte mit einer Einfassung und einer typischen Grabbepflanzung und die beauftragen danach auch die Bepflanzung und die Pflege? Oder ist es eben eine relativ junge Familie, die sagen, nee, und wir da hinten, wir brauchen so eine ruhige Ecke und es darf ruhig ein bisschen wilder sein von der Erscheinung der Abteilung? Das kann man gar nicht pauschalisieren.
Grabstein ist wahrscheinlich klassisch natürlich möglich. Holz, Glas, irgendwas ist wahrscheinlich eher nicht so leicht. Oder wie ist das? Nee. Was ist da möglich, was ist nicht möglich?
Also das gibt tatsächlich die jeweilige Friedhofssatzung. Die gibt das mit auf den Weg. Man bekommt auch eine Grabkarte mit, also damit man weiß, wie ist denn die Stellenbezeichnung des Grabes, wo ich jetzt das Nutzungsrecht übernommen habe. Und das ist praktisch eine Zusammenfassung von der Friedhofssatzung, wo also ganz klar definiert ist, wie groß darf ein Stein sein. Häufig helfen da aber auch die Steinmetze. Also man muss ja, wenn ich jetzt einen Grabstein aufstellen möchte, muss ich dazu auch wiederum einen Antrag machen. Ich muss darstellen, wie sieht der aus, welche Maße hat der. Und in den Satzungen stehen im Endeffekt die Minimal- und die Maximalgrößen. Und das unterscheidet sich dann auch wieder pro Grabart. Also, dass ich natürlich keinen Stein 1 Meter breit und 80 Zentimeter hoch auf eine kleine Urnengrabstätte stellen kann, das ist ja klar. Aber deswegen gibt das Friedhofsgesetz maximal und minimale Größen vor. Und in denen muss man sich halten. Auch bei der Materialität ist es so, dass hauptsächlich eigentlich Stein gewollt wird. Glas, Metall, Holz, doch Holzkreuze sind auch zulässig. Aber andere Materialien, Kunststoff, Betonstein, das artet irgendwann aus. Also gerade auch für den Friedhofsträger, weil wenn das Nutzungsrecht ausläuft, ist der Friedhofsträger dafür verantwortlich und auch für die Entsorgung. Und wenn ich einen riesen Glasstein hätte, also ich ist ja kein Stein, aber ne,
Platte
hätte, wohin damit? Das ist so die Problematik, die eigentlich dahinter steckt.
Also die Kosten natürlich auch dann
genau.
Im Endeffekt auch ja. für die Friedhöfe. Mhm. Vielleicht nochmal ein Punkt, weil wir sind da jetzt vorhin von dem Fall ausgegangen, dass Leute beispielsweise schon den Friedhof kennen, die sind vielleicht aus der Gegend oder aus einem anderen Grund sind die da öfter. Es gibt natürlich auch die Leute, die, klar, Friedhöfe kennen in Berlin, aber sich jetzt irgendwie nicht für einen Friedhof entscheiden können. Was hilft mir denn da? Also wie kriege ich einen Überblick darüber, welcher Friedhof doch vielleicht irgendwie, also der Friedhof für mich ist, sage ich mal so.
Na, das ist jetzt für Berlin eigentlich speziell gedacht.
Ja, das ist jetzt eine Berlin-Frage. Ja,
genau. Alle anderen Städte haben ja sowas wie einen Hauptfriedhof. Und da geht man zuerst hin. Berlin, würde ich sagen, was ist der nächste Friedhof am Wohnort? Also, dass man vielleicht so einen kurzen Weg hat, um dann vielleicht die Grabstätte zu besuchen. Und ich nicht erst quer durch die Stadt fahren muss. Aber das ist auch nur ein Aspekt. Der andere wäre eben, möchte ich was Moderneres, was Freieres haben, dann darf ich mir halt keinen denkmalgeschützten Friedhof aussuchen.
Da gibt es natürlich Friedhöfe, die unterschiedlich, ich sag mal, ticken.
Genau.
Ja.
Genau. Also das meine ich ja. Also wenn ich jetzt einen habe, der in Gänze als Gartendenkmal dasteht, dann habe ich aber auch bestimmte Gestaltungsvorschriften, was vielleicht die Grabbepflanzung oder den Stein betrifft. Wenn ich einen Friedhof nehme, der nicht denkmalgeschützt ist, gibt es da vielleicht aber auch andere Bestattungsformen, beispielsweise Urnenbestattungen oberirdisch, also in Form von einem Kolumbarium, was neu gebaut wurde, oder Urnenstelen gibt es mittlerweile, wo also man ein Urnenfach kauft und da passen dann eben 1 bis 4 Urnen rein.
Kennt man aus Italien sowas auch.
Genau,
sowas,
ne? Ja. Je nach Fachgröße. Das gibt es eben eher auf, ich sage jetzt mal, moderneren oder noch nicht so alten Friedhöfen.
Okay. Kommen wir zum Schluss jetzt nochmal zum Geld, zu diesen finanziellen Fragen, die sicherlich viele auch beschäftigen. Mit was für Kosten muss ich denn generell so rechnen?
Naja, die Kostenfrage ist ja häufig dann auch die entscheidende am Ende. Was will man? Wobei ich mittlerweile sagen würde, man müsste auch das Thema Nachhaltigkeit da nochmal mit reinbringen und denken. Sicherlich ja, wird immer damit gepriesen, bei einer Urnenbestattung, die ist die günstigere und sie brauchen sich nicht mehr kümmern, sie haben weniger Fläche nachher, die gegossen oder bepflanzt werden muss. Also es ist einfach Pflege, also nicht so pflegeintensiv. Das ist aber nur ein Aspekt, weil am Ende haben sie halt höhere Kosten, weil ja vorher noch verbrannt werden muss. Und der Sarg dafür angeschafft werden muss. Also sie haben zwar weniger Kosten auf dem Friedhof, aber mehr Kosten beim Bestatter. Und ich glaube, dass sich das so ein bisschen auch gegenseitig aufheben kann. Wenn man denn dann sagt, ich habe eine günstigere Erdwahlstätte, wo ich mich also im Sarg beerdigen lasse. Aber um auf die Kosten jetzt nochmal zu kommen, wenn man ganz günstig bestatten möchte, bei uns zumindest, dann rede ich jetzt auch erstmal nur von dem Nutzungsrecht oder von dem Erwerb der Stelle für den Zeitraum von 20 Jahren. Dann geht das so bei 650 Euro für eine Urne los. Dann kommt immer noch mal die Bestattung an sich dazu. Da kommen dann noch mal 100. Also sagen wir mal, wahrscheinlich kriegen Sie für 1.000 Euro eine Urnenbestattung bei uns auf dem Friedhof.
Ohne die Verbrennung jetzt.
Genau, das sind wirklich nur die Friedhofsgebühren. Ja. Die anderen Kosten, das läuft in der
das
Regel alles über
nicht
den
sagen
Bestatter.
Auch, ja.
Das,
genau.
Da weiß ich ja nicht, klar. Das ist wahrscheinlich auch von Krematorium zu Krematorium unterschiedlich und vielleicht auch von Zeit zu Zeit, je nachdem, wie hoch der Gaspreis ist. Also, und wenn Sie eine Reingrabstätte nehmen, um sich im Sarg beisetzen zu lassen, dann müssten sie wahrscheinlich noch mal 500 Euro drauflegen. Dann geht es bei 1.500 Euro los für 20 Jahre. Dann ist das, haben sie so das ganz Einfache. Aber sie haben eben nicht mehr die Kosten für Verbrennung und das alles. Ne? Also das meine ich mit dieser Range, die sich wahrscheinlich gegenseitig aufhebt, wenn man es mal genau betrachten würde. Und wenn sie dann sagen, ich möchte aber eine Wahlgrabstätte haben, weil es kann sein, dass sich daraus dann in den nächsten Jahren vielleicht auch sowas wie eine Familiengrabstätte entwickelt oder da soll noch mal jemand als Urne obendrauf bestattet werden, dann müssen sie so ab 2.200 Euro aufwärts rechnen für die 20 Jahre.
Friedhof, nicht Friedhof. Warum würden Sie sagen, ist der Friedhof lohnenswert? Ich gehe mal davon aus, dass Sie eher für den Friedhof zum Friedhof raten würden.
Ja, wobei ich habe auch eine Zeit lang in Holland gelebt. Ja. Und in Holland gibt es keinen Friedhofszwang. Und es gibt unheimlich viele, die dann vielleicht die Urne, klar, die Leiche können sie nicht mit nach Hause nehmen, aber ne, die Urne im Falle einer Verbrennung eben mit nach Hause nehmen und irgendwann dann doch wieder damit zum Friedhof kommen und sagen, wenn es jetzt, ich sag mal, eine Witwe ist, die sagt, ich habe einen neuen Mann kennengelernt und meiner steht ja jetzt auf dem Kamin seit 8 Jahren, eigentlich will ich das nicht mehr, dann ist immer die Frage, wohin damit. Der Verwalter in Amsterdam der Friedhöfe, der sagte dann, naja, wir haben hier ganz schön hohe Schadstoffe, auch in den Grachten, weil also viele dann die ohne, also die wissen dann nicht wohin und denken, jetzt doch wieder auf dem Friedhof, nee, ach, dann kippe ich das mal hier, ne, bei mir vor der Wohnung oder vor dem Haus in die Gracht. Also da gibt's auf jeden Fall immer so ein Für und Wider und das ist sicherlich auch eine individuelle Entscheidung. Ich selber fände es merkwürdig, wenn ich jetzt also einen Angehörigen zu Hause habe. Umgekehrt fände ich es aber auch merkwürdig, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen großen Garten und ich möchte da gerne meinen Vater als Sarg beerdigen lassen. Auf der anderen Seite finde ich Friedhöfe eben einfach toll. Es ist auch ein Kulturraum und es ist eben Bestattungskultur, ja. Und sicherlich geht man heute auf den Friedhof, um sich vielleicht auch zu erholen oder seine Ruhe zu haben. Man sagt, da ist nicht so viel los und das ist trotzdem grün und gerade in der Stadt halt auch schön, solche kleinen Oasen zu haben. Aber wenn man auf den Friedhof geht oder ich würde das jetzt mal auf mich projizieren und sagen, wenn ich aus einem persönlichen, privaten Anlass zu einem Friedhof fahre, um da jemanden zu besuchen, dann mache ich das mit einem gewissen Bewusstsein und stelle mich darauf ein oder bleib dann da am Grab oder ich kaufe eine Blume und pflanze die, weil ich mich ja da im Endeffekt mit dem Thema Totengedenken beschäftige. Wenn ich über die Friedhöfe in Berlin laufe und sage jemandem guten Tag, ich kenne die Person nicht, dann werde ich gegrüßt. Wenn ich das auf der Straße mache, werde ich komisch angeguckt.
Ja, es erzählt vielleicht einiges. Vielleicht ist das auch ein sehr schöner Schlusspunkt für dieses Gespräch. Tilman Wagner, vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.